Löigi schwimmt einfach geradeaus ins Dunkel. In seinem Kopf flimmern immer wieder die Bilder der letzten Stunden auf. Die Schleppnetze, die er und seine Kollegen vom Trawler aus ins Wasser gelassen haben. Der Ruck, als das Netz am Boden festhing. Die schrecklichen Geräusche der Masten, die sich bogen. Das sinkende Schiff. Der Moment, als die Lichter erloschen. Valur, Engelbert, Pieter, Hjörtur. Alle tot. Löigi ist allein im Atlantik. Kilometer entfernt von der Küste seiner isländischen Insel Heimaey. Unter ihm der Ozean, über ihm das mit Sternen überzogene Firmament. Langsam, aber stetig bewegt er sich mit gleichmäßigen Schwimmstößen vorwärts. Ob es die richtige Richtung ist? Löigi weiß es nicht. Ein Lichtschein holt ihn aus seiner Trance. Erst hält er es für Einbildung, doch da sind sie. Orangene Schlieren, die über den Himmel flitzen. Nordlichter. An den Enden werden sie rot. Sie erinnern Löigi an den Feuerschein der Lava damals beim Vulkanausbruch auf Heimaey. Mitten in der Nacht hatten sie damals das Haus verlassen müssen. Der Vulkan Eldfettel spuckte glühende Lava über die Insel. Löigi war aufgewacht und hatte am Fenster gestanden. Wie im Traum hatte er die Nachbarn beobachtet, wie sie zügig, aber ruhig in Richtung Hafen gingen. Es hatte beinahe etwas Feierliches. Seine Mutter hatte ihn schließlich vom Fenster seines Kinderzimmers weggeholt. Sie hatte ihm weiche Stiefel angezogen, ihm eine dicke Jacke übergeworfen. Dann hatte sie sich vor ihn gekniet.
Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen los. Kannst du das?
Löigi erinnert sich, genickt zu haben. Seine Mutter hatte gelächelt, ihn an die Hand genommen und eilig das Haus verlassen.
Mama, wo ist der Vater?
Seine Mutter hatte ihn mit sicherem, festen Blick angesehen.
Vater wird jetzt unsere Insel beschützen. Wie lange?
So lange, wie es dauert. Löigi hatte sich umgedreht und gesehen, wie Männer in Richtung des Vulkans liefen. In Richtung der orange glühenden Schlieren, die aus dem Eldfettel in die Nacht sprühten. So wie jetzt die Nordlichter über den Himmel schweben, unter dem Löigi stur geradeaus schwimmt. So lang, wie es dauert, denkt sich Löigi. So lang, wie es dauert. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Guðlaugur Löigi Freyþórsson müsste eigentlich tot sein. Seit über einer Stunde ist er schon im 5 Grad kalten Wasser des Nordatlantiks. Wenige Menschen haben eine solche Eiseskälte länger als 45 Minuten überlebt. Doch irgendwas ist anders mit dem 1,93 Meter großen Hünen, der die Havarie seines Schiffes bisher als einziger überstanden hat. Löigi ist ein genügsamer, sanfter Gigant mit einem Gemüt, das kaum aus der Ruhe zu bringen ist. Er erwartet nicht viel vom Leben auf seiner isländischen Insel Heimaey und so ist er auch zufrieden. Doch was am 11. März 1984 und in den darauffolgenden Tagen passiert, wird ihn weltbekannt machen. Dies ist die Geschichte eines außergewöhnlichen Mannes, der den Kampf gegen die Gezeiten aufgenommen hat, um zu überleben. Dies ist Folge 2 von 2. Wunder wider Willen. Stoisch schwimmt Löigi voran. Vor ihm liegt eine schier endlose Nacht in eiskaltem Wasser. Nur ein Gedanke geht ihm durch den Kopf. Auf keinen Fall aufhören. Immer weiter. Wann immer es dem 23-Jährigen zu schwer wird, hält er kurz inne und dreht sich mit dem Blick gen Himmel. Er atmet durch, schaut in die Sterne und bewundert die Nordlichter. Dann macht er mit dem Rückenschwimmen weiter. Es kommt ihm vor, als würde er gar nicht von der Stelle kommen. Immer wieder rutscht ihm seine Öljacke unter das Kinn und schnürt ihm die Kehle zu. Dann scheint es, als wolle ihn das Meer nach unten ziehen. Löigi wird etwas klar.
Du bist aber auch ein Trottel.
Warum ist er nicht vorher darauf gekommen? Die Öljacke bringt ihm hier rein gar nichts. Sie behindert ihn nur. Mit seinen durchgefrorenen Fingern versucht er, den Reißverschluss zu öffnen. Er bekommt ihn nur schwer zu greifen. Dass er kein Gefühl mehr in den Fingerspitzen hat, macht die Sache nicht einfacher. Lögi bewahrt die Ruhe. Ein kleines bisschen ist vielleicht genug. Dann kann er sich die Jacke über den Kopf ziehen. Lögi zerrt das Ölzeug über seine Schultern. Doch das dicke, gummiartige Material bewegt sich nur sehr widerwillig. Als er mit dem Kopf in der Jacke ist, begreift er, so wird es ihm nicht gelingen. Er müsste die Luft anhalten, bis er sie komplett abgestreift hat. Die Gefahr kann er nicht eingehen. Mit Mühe bekommt er den Kopf wieder frei und macht sich weiter an den Reißverschluss. Zentimeter um Zentimeter kommt er voran. Irgendwann ist die Jacke zur Hälfte offen und Lögi nimmt alle Kraft zusammen. Mit Gewalt reißt er den Verschluss der Jacke auseinander. Er windet sich mühelos aus den Ärmeln und lässt die Jacke davontreiben. Kurz überlegt er, ob er auch sein Hemd ausziehen soll. Doch wenn er es bis an Land schafft, bleibt ihm dann gar kein Schutz mehr vor der Kälte. Oder wird es keinen Unterschied machen, weil er dann sowieso völlig durchnässt ist. Auf jeden Fall kann er sich ohne die Jacke schon viel besser bewegen. Lögi beschließt, das Hemd vorerst anzulassen. Doch die Arbeitsschuhe, die können auch weg. Hoffentlich bekommt er die Schleife aufgebunden. Es geht leichter, als Lögi gedacht hat. Er streift die Schuhe ab und lässt sie in die Tiefe sinken. Eine gute Entscheidung. Er fühlt sich auf jeden Fall viel leichter als vorher. Er kann die Füße besser einsetzen, die Arme freier bewegen.
Ja, du hast deinen Spaß, was?
Lögi kann Möwen nicht ausstehen. Immer schwirren sie um die Trawler, wenn die Netze eingeholt werden. Wenn die Crew Fische aussortiert und zurück ins Meer schleudert, stürzen sie sich gemeinsam auf den Beifang. Doch dieser Vogel hier ist alles, was er im Moment hat. Und heißt es nicht auch, dass er vielleicht gar nicht so weit von der Küste entfernt ist? Lögi schöpft neuen Mut und folgt den gelegentlichen Schreien der Möwe. Ein Lächeln zuckt über Lögis angestrengtes Gesicht. Die Möwe über ihm weicht nicht von seiner Seite. Er ist froh, ihre Gesellschaft zu haben. Sie hält ihn wach und aufmerksam. Lögi hat beschlossen, mit ihr zu sprechen. Er zählt ihr die Gründe auf, wegen denen er jetzt noch nicht sterben kann. Seine Eltern, seine Freunde, das jährliche Festival auf der Insel Hemae, die Ankunft der Papageientaucher in ein paar Wochen.
Außerdem habe ich mein Moped noch nicht abbezahlt. Ja, was denn? Der Händler ist super nett. Ich will nicht, dass er sauer wird.
Lögi mag diese Möwe. Es ist ihm fast peinlich, dass er immer so hässlich zu den Vögeln war. Er erinnert sich an die vielen Legenden, die sich um sie ranken. Manche sehen in ihnen die verlorenen Seelen toter Seefahrer, die den Weg ins Jenseits nicht finden. Lögi denkt wieder an seine Kollegen. Aber er verscheucht den Gedanken schnell. Möwen suchen nicht nur den Weg auf die dunkle Seite, sie zeigen auch den Weg zum Land. Vielleicht wird diese hier ihm das Leben retten. Humor scheint die Möwe ja zu haben. Vielleicht mag sie Witze.
Kennst du den? Fragt der neue Matrose den Käpt'n, sinken Schiffe eigentlich öfter? Der Käpt'n überlegt. Nee, wenn ich es mir recht überlege, sinken alle nur einmal.
Stille. Die Möwe lacht nicht. Lögi sieht, wie sie davonfliegt. So schlecht war der Witz jetzt aber auch nicht. Er folgt ihr mit den Augen, immer auf der Suche nach Umrissen, die wie die Küste aussehen. Doch alles ist dunkel. Oder? Da ist ein Licht. Zwischen den Wellen ist es kurz aufgetaucht und dann war es wieder weg. Da ist es wieder. Es schaukelt auf den Wellen. Es kann nicht weit weg sein. Es ist ein Schiff.
Hey!
Ist das der Rettungstrupp, der sie sucht? Wie weit entfernt werden sie sein? 100 Meter? 200 Meter? Es ist zu weit, um ihn schreien zu hören. Mit Entsetzen stellt Lögi fest, dass es sich zügig bewegt. Es ist jetzt schon wieder weiter weg. Doch die Möwe und das Schiff geben ihm neuen Mut. Er ist nicht allein. Lögi muss aufpassen, sich jetzt nicht zu verausgaben. Hektisch suchen seine Augen die Dunkelheit ab. Von der Küste ist nichts zu sehen. Schon mehrmals hat er in der letzten halben Stunde gemeint, Schiffe zu hören. Es ist jedes Mal eine Einbildung geblieben. Wird er jetzt verrückt? Der Himmel hängt noch immer voller Sterne. Sein Blick wandert ständig zu einem besonders hellen am Horizont. Er kommt und verschwindet. Löygi weiß nicht, ob die Wellen ihn ab und zu verdecken oder ob er blinkt. Dann wäre es ein Satellit.
Oder ein Leuchtturm.
Löygi fliegt in Gedanken die Insel ab. Wenn es ein Leuchtturm ist, wo wäre er dann? Hjörtur hatte gesagt, dass sie 5 oder 6 Kilometer von Storhövde entfernt seien. Also der Südspitze der Insel. Der Leuchtturm liegt etwas links von der Richtung, in die Löygi schwimmt. Also müsste er doch einfach so weitermachen und dann würde er direkt auf die Ostküste zukommen. Löygi hinterfragt seine Rechnung nicht. Er vertraut ihr und beginnt konzentriert geradeaus zu schwimmen. Wenigstens hat er jetzt eine Art Referenzpunkt. Wie schon so oft in den letzten Stunden kommt ihm der Vulkanausbruch vor 11 Jahren wieder ins Gedächtnis. Damals konnte es seiner Mutter und ihm nicht schnell genug gehen, von der Insel wegzukommen, obwohl schnell vielleicht nicht das richtige Wort ist. Das besonnene Gemüt der Einwohner und Einwohnerinnen von Heimaey ist in ganz Island bekannt. Dass alle zwar immer noch geordnet, aber mit zügigen Schritten zum Hafen gehen, kommt schon einer Panik gleich. Erst als seine Mutter und er am Hafen ankamen, hatte sich Löygi wieder umgedreht. Es sah aus, als würde eine Feuerwalze sich in ihre Richtung bewegen. Löygi erinnert sich noch, wie absurd die Häuser der Siedlung aussahen, so unschuldig und unversehrt, während hinter ihnen die glühende Masse immer näher kam. Seine Mutter und er hatten sich am Kai in einer der Schlangen angestellt. Eine nach der anderen wurde zügig abgearbeitet. Kurz darauf standen auch sie beide an Bord eines der Schiffe. Es legte ab und die Insel wurde immer kleiner und kleiner. Der Feuerschein war das Letzte, was er sehen konnte. Wann werden wir den Vater wiedersehen, wenn er diesen Vulkan aufgehalten hat? Die Mutter hatte seine Fragen gespürt, ihn angesehen und gefragt: Was sagen wir immer, Löygi?
Väter, rätast. Das wird schon.
Das alles scheint so lang her. Löygi weiß nicht, ob es eine Einbildung ist, aber kommt der Leuchtturm gerade wirklich schnell näher? Was sind das für Umrisse da hinten? Hilft die Flut, ihn ans Ufer zu tragen? Obwohl er weiß, dass er mit seiner Energie haushalten muss, legt Löygi noch einen Zahn zu. Schützend hebt Löygi im Wasser die Arme vor sein Gesicht. Die Wellen um ihn herum schlagen durcheinander. Schaumkronen sitzen auf ihren Kämmen. Er sieht einfach nicht genug. Löygi hört nur, wie das Wasser an die Felsen klatscht, sich an Klippen bricht. Die Umrisse waren tatsächlich die Küste. Er kennt sie gut. Löygi weiß, dass hier Lava ins Meer geflossen ist und steinharte, scharfkantige Formen gebildet hat. Er ist so weit gekommen. Er kann jetzt nicht zwischen den schroffen Brocken zermalmt werden. Zu den Wellen kommen auch Strömungen hier kurz vor dem Ufer. Sie können ihn wieder hinausziehen, nach unten drücken. Sie sind einfach unberechenbar. Löygi weiß, dass er ein massiger Mann ist, aber er ist nicht unverwundbar. Eine Welle trägt ihn hoch hinaus und beim Abgang spürt Löygi die rauen Lavabrocken. Er schaltet sofort und greift nach dem Gestein. Es gelingt ihm nicht, sich festzuhalten. Noch nicht. Er muss es versuchen, bis es klappt. Löygi hat keine andere Wahl. Wenn er jetzt aufgibt, war alles umsonst. Welche Kräfte das Meer entwickelt, hat er in den letzten Stunden schon gespürt. Doch diese Brandung ist noch eine Nummer größer. Die Strömung zieht ihn nach draußen, wirft ihn wieder gegen die Felsen. Noch einmal greift Löygi nach den Klippen und schließt seine Hand um einen Vorsprung. Das Wasser zerrt an seinem Körper, will ihn wieder mit sich ziehen. Doch Löygi klammert sich eisern an den scharfkantigen Brocken fest. Seine Hand schmerzt, sie fühlt sich seltsam warm an. Sie blutet. Kein Wunder. Einmal tief durchatmen und weiter. Mühevoll zieht sich Löygi weiter und weiter am Gestein entlang. Mit den Füßen sucht er nach dem Meeresboden. Bei jeder Welle, die über ihn hereinbricht, hält er kurz inne, hält die Luft an. Dann arbeitet er sich wieder vor. Mit ziemlicher Wucht schlägt sein Knöchel unter Wasser an einen Stein. Löygi steigen vor Schmerz die Tränen in die Augen. Doch er weiß, er hat Grund gefunden. Er setzt den Fuß auf, dann macht er einen Schritt. Es ist vollbracht. Land. Luigi kann sich nicht beherrschen. Das Lachen bricht sich Bahn. Er liegt in der Dunkelheit zwischen eiskalten Kieseln an einem felsigen Ufer. Aber er ist erleichtert. Er hat es geschafft. Am liebsten würde Luigi jetzt einfach nur schlafen. Eine Welle kracht über ihm zusammen und holt ihn zurück in die Wirklichkeit. Luigi wird wieder klar, er ist noch lange nicht am Ziel. Er hat es bis an die Küste geschafft, sich aus dem Meer befreit. Ja, doch wenn er hier einfach liegen bleibt, wird er in den frostigen Temperaturen erfrieren. Auf seiner durchnässten Kleidung bildet sich schon eine Eisschicht. Seine Jeans knirscht, wenn er sich bewegt. Er muss weiter. Luigi versucht, sich ein Bild der Lage zu machen. Seine Augen haben sich ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt, doch viel gibt es nicht zu erkennen. Die Stelle, an der er aus dem Wasser gekommen ist, hat keinen Ausgang zum Inland. Jedenfalls kann Luigi keinen entdecken. Die Bucht hat die Form eines kleinen, kieseligen Halbmonds, eingerahmt von kantigen Felsen. Er könnte hier ausharren, bis der Tag anbricht. Doch das heißt auch nicht, dass ihn dann jemand hier entdeckt. Genauso gut könnte er bis dahin an Unterkühlung sterben. Luigi dreht sich um, vom Meer weg. Er muss versuchen, die Lavafelsen emporzuklettern. Schon nach wenigen Momenten wird ihm klar, das wird nichts. Sie sind genauso schroff und scharfkantig wie die Brocken in der Brandung. Was ist, wenn er in ein paar Metern Höhe den Halt verliert und abstürzt? Die Küste ist zu steil, um sie zu erklimmen. Luigi spürt, dass es nur eine Lösung gibt. Sie gefällt ihm ganz und gar nicht. Sie ist schrecklich. Hier kommt er nicht raus. Seine einzige Chance, einen besseren Weg finden, um an Land zu gehen. Hoffen, dass hinter dem nächsten Felsvorsprung das Gestein nicht so steil ist wie hier und es dann noch einmal versuchen. Luigi nickt und rafft sich auf. Er kann es selbst nicht fassen, aber er geht zurück ins eiskalte Wasser. Luigi wischt sich das Gesicht ab und mustert seine Umgebung. Er hat sich nicht getäuscht. Auch hier gibt es Felsen. Er kann im Dunkeln kaum etwas sehen, doch er ist sich sicher, sie sind nicht annähernd so steil wie an der anderen Stelle.
Ich könnte es schaffen. Langsam. Vorsichtig.
Die Übelkeit kommt zurück. Luigi hat viel zu viel Salzwasser geschluckt. Sein Durst ist unerträglich, die Lippen spröde und aufgesprungen. Aber er ist hier an Land, an einer besseren Stelle. Einen Schritt weiter, nicht stehen bleiben. Das wird schon werden. Da die Felsen am Ufer hier nicht so hoch sind, ist die kleine Bucht auch weniger gut vor Wind geschützt. Luigi merkt, dass nur eine leichte Brise geht. Doch bei Temperaturen unter Null und seiner klatschnassen Kleidung beißt jeder Windhauch wie 1000 Nadelstiche. Jeder Luftzug bei minus 3 Grad überzieht ihn mit einer dünnen Schicht Frost. Und trotzdem zittert er nicht einmal. Dafür wünscht sich Luigi schon nach wenigen Momenten seine schweren Arbeitsschuhe zurück. Es ist nicht sehr schwer, die Klippen hochzuklettern, doch wenn sich die spitzen Kanten in seine starren Finger graben, ist es schmerzhaft. Sobald sie seine nackten Füße berühren, ist es unerträglich. Wie Glasscherben schneiden sie in die dünne Haut seiner Füße. Luigi traut sich kaum, sie mit seinem gesamten Gewicht zu belasten. Immer wieder versucht er, sich auch mit seinem Körper seitlich abzustützen. Das ist mühsam, aber er kommt voran. Endlich erreicht er die Kuppe des Lavahügels. Das Licht der Sterne ist unwirklich. Luigi kann ein Stück weit sehen. Vor ihm liegt im fahlen Licht der eisigen Nacht eine Ebene. Beherzt wagt er den ersten Schritt nach vorn. Die Fläche vor ihm ist ebenfalls ein Lavafeld. Die Bruchstücke sind wie Rasierklingen unter seinen nackten Füßen. Luigi versucht zu erkennen, ob es vielleicht in der Nähe einen anderen, angenehmeren Weg gibt. Doch er sieht einfach nicht genug und dann beginnt es auch noch zu schneien. Luigi beschließt, dass es egal ist. Er ist bis hierhin gelangt. Er wird weitergehen, bis er zusammenbricht oder ein Haus erreicht. Luigi beißt seine Zähne zusammen und wagt den nächsten Schritt. Es tut schon etwas weniger weh als beim ersten. Unter Schmerzen reibt Luigi sich die Augen. Er ist sich nicht sicher, aber er muss seit ungefähr 2 Stunden auf dem scharfen, endlosen Geröll unterwegs sein. Der Frost nagt an jeder freiliegenden Stelle seines Körpers. Lögis Kleidung ist an seiner Haut festgefroren. Manchmal spürt er gar nichts beim Auftreten. Manchmal erwischt er auch eine mehr oder weniger glatte Oberfläche. Doch ohne Vorwarnung findet in regelmäßigen Abständen auch immer wieder eine der Lavascherben seine bloßen Füße. In dieser frostigen Nacht kommt es ihm absurd vor, dass diese spitzen Steine einmal flüssig waren. Eine glühende Pampe, die alles in ihrem Weg übergoss und verbrannte. 1973. 11 Jahre ist es her. Als Lögi und seine Mutter längst auf dem Weg zur Hauptinsel waren, stellte sich sein Vater mit den anderen Helfern der Lava entgegen. Die Erde hatte sich geöffnet. Ein 2 Kilometer breiter Spalt war entstanden. Fontänen glühender Lava schossen über 100 Meter hoch in den Nachthimmel. Der Krater schleuderte Lavabomben durch die Luft, bis 300 Kilo schwer, über 1,5 Kilometer weit. Nichts war sicher. Die Nacht hell und heiß. Die Insel Hemae sah vom Schiff aus wie ein Kriegsgebiet. Monatelang dauerte der Kampf gegen den Vulkan. Der Hafen drohte zerstört zu werden. Wissenschaftler kamen auf die Idee, aus so vielen Pumpen wie möglich Meerwasser auf den rotglühenden Schwall zu richten. Von Februar bis Juli kämpften sie und waren am Ende erfolgreich. Viele Häuser waren kaputt, aber man half sich gegenseitig. 1,5 Millionen Tonnen Asche lagen auf der Stadt. Die Einwohner und Einwohnerinnen bauten daraus Straßen und eine neue Landebahn für den Flughafen. Mit der Wärme des Vulkans heizten sie ihre Häuser. Die Hafeneinfahrt war durch die ausgekühlte Lava kleiner geworden. Doch jetzt war er besser geschützt vor Wind und Wellen.
Das wird schon.
Lögi weiß zunächst nicht, was passiert ist. Er hält inne und versucht zu verstehen. Der Boden ist auf einmal weich wie ein dicker Teppich. Das Geröll ist weg. Er hat die Wiesen und Felder erreicht. Es kann nicht mehr weit sein, bis die ersten Häuser kommen. Lögi fällt es immer schwerer, ein Bein vor das andere zu setzen. Er starrt in die Richtung, in der er die Siedlung vermutet. Sie kommt und kommt nicht. Er wird schwächer. Zu jedem Schritt muss er sich zwingen. Er ist so erschöpft wie noch nie in seinem Leben. Doch etwas lodert in ihm. Etwas lässt ihn nicht anhalten. Seine Augen brennen, wenn er sie kurz schließt. Sein Mund ist knochentrocken. Er muss extrem dehydriert sein. Dazu noch das ganze Salzwasser. Wie viele Stunden hat er nichts mehr getrunken?
2, 3, 6. 6?
Ist das möglich? Ist er seit 6 Stunden unterwegs? Lögi begreift nicht, was ihm geschieht. Es kann eigentlich nicht sein, dass er noch am Leben ist. Aber wenn er vielleicht schon tot ist, dann spielt ja eh nichts mehr eine Rolle. Also kann er auch einfach weitergehen und schauen, was passiert. Er könnte sich natürlich auch einfach hinlegen und... Metall. Etwas Großes, Schweres aus Metall. Lögi bückt sich und tastet in der Dunkelheit den Gegenstand ab. Er ist glatt und kalt. Es fühlt sich an wie eine Badewanne auf einem Feld. Dann versteht Lögi, was er hier vor sich hat. Das ist eine Tränke für die Kühe. Er tastet ins Innere der Wanne und spürt Eis. Aber es ist nicht bis zum Boden der Wanne durchgefroren. Unter einer Schicht liegt Wasser. Er spürt es schwappen. Lögi sammelt all seine Verzweiflung, holt aus und boxt mit der nackten Faust auf das Eis. Er muss an das Wasser kommen. Immer wieder versucht er, die Eisdecke zu durchschlagen. Es knackt, es knirscht. Mit jedem Stoß gibt die Oberfläche ein wenig nach, beginnt Risse zu bekommen und schließlich... Lögi hat es geschafft. Gierig schöpft er eine Handvoll Wasser und schlürft es hinunter. Es ist eiskalt und tut ihm schrecklich weh im Hals. Doch der Durst ist stärker als der Schmerz. Wild holt er sich Schluck um Schluck aus der Tränke, bis er schließlich atemlos innehält. Ein paar Lebensgeister kehren zu ihm zurück. Wie ein Schleier, der ihm von den Augen gezogen wird. Lögi schaut sich um und scannt seine Umgebung. In diesem Moment leuchtet in der Ferne ein Licht auf. Es flackert nicht,
Es steht nicht am Himmel. Es bewegt sich nicht. Ein Haus. Löji muss sich jetzt anstrengen, um die Augen noch offen zu halten. Das Haus, das er vor einer Stunde zum ersten Mal gesehen hat, kommt näher. Aber er merkt, wie er schwankt. Wie ein Betrunkener zieht es ihn mal hier, mal dorthin. Einmal fällt er fast nach hinten über. Doch so sehr er auch stolpert und taumelt, er geht immer noch vorwärts. Schon wieder sieht Löji den Vulkanausbruch vor 11 Jahren vor sich. Diesmal den Moment, in dem er seinen Vater endlich wieder sah. Sie hatten sich über die Wochen und Monate zwar Briefe geschrieben, aber wie in einem Film waren sie am Ende aufeinander zugelaufen und sich in die Arme gefallen. Er weiß noch, wie er mit großen Augen den Geschichten seines Vaters zugehört hatte. Löji, das Wichtigste ist, nicht aufzugeben. Du darfst nie den Glauben verlieren. Was sagen wir immer?
Da rettest.
Das wird schon. Das wird schon. Auf den Stufen des Hauses stolpert Löji schließlich doch. Er rumpelt gegen die Tür des Hauses, rappelt sich ein wenig auf, schlägt mit der flachen Hand auf sie ein. Ein kleines Fenster ist in der Mitte der Tür. Löji kann sehen, dass jemand im Flur Licht macht. Dann erhellt eine Lampe auch den Eingang. Löji lehnt sich mit dem Rücken an die Eingangstür und wirft einen Blick zurück auf den Weg, den er gekommen ist. Er sieht blutige Abdrücke nackter Füße im Schnee. Er hört, wie sich der Schlüssel im Schloss dreht und die Tür sich öffnet. Löji kann sich nicht halten und kippt einfach nach hinten ins Haus.
Geht's noch oder was? Wohl zu viel getrunken, oder?
Er öffnet die Augen und sieht über sich einen Mann. Dieser schaut immer wieder hin und her zwischen ihm und den Fußspuren. Löji nimmt ein letztes Mal seine Kräfte zusammen.
Geschwommen.
Der Mann spricht mit irgendjemandem. Eine Frauenstimme kommt dazu. Sie schreit auf. Löji hört die Wählscheibe eines Telefons. Der Mann packt ihn unter den Armen und zieht ihn in den Flur. Dann schließt er die Tür. Es ist wahrscheinlich ein ganz normaler Korridor, ein bisschen kälter als der Rest des Hauses. Doch für Löji ist es der schönste, wärmste, bequemste Ort, an dem er je gelegen hat. Löji schlürft heißen Blumenberg-Tee aus einem Becher. In seinem Zimmer in der Krankenstation herrscht geschäftiges Treiben. Ein Fernsehteam ist hier. Sie bauen Lichter auf. Regisseur und Kameramann überlegen, von wo sie das Interview am besten filmen sollen. Immer wieder kommt auch eine besorgte Krankenschwester an sein Bett.
Ist Ihnen wirklich nicht schwindelig?
Nein, mir tut nur alles weh. Besonders die Füße.
Sobald es auch nur das Geringste gibt, was ich für Sie tun kann.
Ja, sage ich Bescheid. Dankeschön.
Löji weiß, dass ihn alle ansehen, als sei er von den Toten auferstanden. Immer mehr Menschen erscheinen seit Stunden einfach im Türrahmen seines Krankenzimmers und starren, als wäre er ein Tier im Zoo. Er versucht nicht allzu viel darüber nachzudenken. Löji freut sich einfach, dass seine Eltern seinen Pyjama mitgebracht haben, dass er in einem weichen, warmen Bett sitzt. Doch er hat die Ärzte und Schwestern tuscheln hören. Zuerst haben sie vermutet, dass er sich betrunken verlaufen hatte. Doch Löji hatte ihnen erzählt, wie es wirklich war. Er hatte sich anhören müssen, dass seine Geschichte unmöglich sei. Dann hatte man seine Temperatur gemessen. Das Quecksilber des Thermometers hatte nicht einmal ausgeschlagen. Die Skala beginnt erst bei 34 Grad. Der Fernsehregisseur rückt sich einen Stuhl zurecht und setzt sich. Er nickt erst seinem Kameramann zu und dann Löji. Das Interview beginnt.
Wie viel wissen Sie noch von dem Abend des Unglücks?
Gegen 10 Uhr abends ist das Schiff gesunken. Dann bin ich geschwommen und gelaufen.
Sie sind um 7 Uhr morgens an dem Haus gewesen. Sie wollen sagen, dass Sie 9 Stunden in der Kälte waren?
Löji zuckt mit den Schultern. So muss es wohl gewesen sein. Der Polizeibeamte und ein Krankenpfleger schütteln ungläubig den Kopf und verlassen sein Zimmer. Alle haben diesen Blick, der sagt, du müsstest eigentlich tot sein. Ein Jahr später. Wenig begeistert tritt Löji in die Pedale. Er und 3 Soldaten der britischen Marine sitzen in einem kleinen Schwimmbecken.
In dem Becken stehen Heimtrainer, mit denen sie auf der Stelle radeln. Das Wasser ist eisig. Lögi ist in seinen Fischerklamotten. Die Bedingungen gleichen denen vom Tag des Unglücks. Nur, dass es hier im London Hospital Medical College keine Gefahr gibt. Stattdessen stehen zwei Ärzte mit Klemmbrettern am Beckenrand und machen Notizen. Lögi hofft, dass er noch genug Zeit hat, um ein paar Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Er ist das erste Mal im Ausland. Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Westminster Abbey. Doch mal wieder ist sein Zeitplan voll mit Untersuchungen und Tests von verblüfften Spezialisten. Einer nach dem anderen geben die Marines auf. Dabei sind sie durchtrainierte Leistungsschwimmer, gedrillt auf Einsätze unter Extrembedingungen. Sie zittern unkontrolliert, als Assistenten sie aus dem Eiswasser ziehen. Nur noch einer von ihnen ist übrig. Lögi ist sich sicher, dass er nicht mehr lange durchhalten wird. Seine Lippen sind blau, sein Gesicht zuckt. Aber er scheint vom Ehrgeiz gepackt zu sein, den dicken Isländer zu besiegen. Die Marines haben ihn vor dem Test nur argwöhnisch von oben bis unten gemustert. Sie haben kaum miteinander geredet. Das Reden haben die Ärzte übernommen. Einer der beiden Ärzte am Beckenrand ist Dr. Axelsson. Er betreut Lögi seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus. Er kann ihn gut leiden, doch Lögi hat langsam keine Lust mehr auf die ständigen Untersuchungen.
Wie geht's dir, Lögi?
Ist langweilig.
Ist dir kalt?
Es geht. Ich könnte was essen.
Aber Lögi weiß, dass dieser Test die Bedingungen von damals simulieren soll. Der letzte der drei Soldaten wird aus dem Becken gezogen. Lögi sieht die Reaktionen der Assistenten. Der Marine scheint an seine absoluten Grenzen gegangen zu sein. Er zuckt und zittert. Gleich mehrere Pfleger kommen gelaufen und kümmern sich um ihn. Lögi dreht sich weg und radelt weiter vor sich hin. Die geballte Aufmerksamkeit der Medien geht ihm ziemlich auf den Wecker. Monatelang haben sie ihn belagert. Immer wieder sollte er seine Geschichte erzählen. Er hört die Ärzte hinter sich reden.
Ich habe sowas noch nie gesehen.
Ich habe es Ihnen ja gesagt, Herr Kollege.
33 Grad Körpertemperatur, aber er kann klar denken.
Ich bin gespannt auf die Werte. Vielleicht wissen wir dann mehr.
Hier im Londoner Krankenhaus will Dr. Axelsson Lögi ein vorerst letztes Mal eingehend untersuchen lassen. Die Geräte sind auf dem neuesten Stand, die Spezialisten die besten in Europa. Dann sei Schluss, das hat ihm der Arzt versprochen. Lögi weiß allerdings, dass jeder Test nur wieder einen neuen Test nach sich zieht. Er mag Dr. Axel schon, aber diese Untersuchungen sind kein Leben für ihn. Lögi ist es langsam schon egal, ob er hier in London noch den Big Ben sieht oder Fish and Chips isst. Er will einfach nur wieder nach Hause, nach Heimai. Dr. Axelsson rückt sich den Kragen zurecht und richtet den Seitenscheitel. Er rutscht auf seinem Hocker hier im gut ausgeleuchteten Untersuchungszimmer hin und her. Es stehen wieder einmal Dreharbeiten an. Ein Fernsehspecial, in dem Lögi natürlich die Hauptrolle spielt. Dieser sitzt mal wieder auf einem Hometrainer hinter Dr. Axelsson. Ein bisschen seltsam wirkt die Szenerie auf ihn schon. Als wäre Lögi nur noch Hintergrunddeko. Mit den Kabeln an seinem Körper auf dem Fahrrad, angeschlossen an blinkende Maschinen. Er kann es in Lögis Augen sehen. Er muss sich wie eine Laborratte fühlen. Axelsson dreht sich wieder zur Kamera. Er lenkt sich von seinen Schuldgefühlen ab. Dies ist der Fall seines Lebens, sein berühmtester Patient. Er ist der Arzt, der herausfindet, was für ein seltsamer Mensch Lögi doch ist. Er präsentiert der Welt dieses medizinische Wunder. Die Kamera läuft.
Übergewichtige Männer haben im eisigen Wasser einen entscheidenden Vorteil. Sie verlieren weit weniger schnell an Körpertemperatur.
Unbeeindruckt radelt Lögi hinter ihm auf der Stelle. Er hat sich inzwischen einen 3-Tage-Bart stehen lassen. Vielleicht hat er auch einfach vergessen, sich zu rasieren. Er sieht deprimiert aus. Dr. Axelsson ahnt, dass es Filmdrehs wie diesen nicht mehr oft geben wird.
Doch dies ist ein besonderer Fall. Unser Patient hat eine seltene Fettstruktur, die es so ansonsten nur bei Seehunden gibt.
Der Arzt weiß, dass er bildhaft sprechen muss. Wenn er von subkutanen Fettschichten anfängt, kommen die TV-Zuschauer nicht mehr mit. Deshalb das Bild vom Robbenmann. Axelsson weiß zwar, dass Lögi sein Gewicht egal ist, aber es kann nicht angenehm sein, zu so einer Karikatur seiner selbst gemacht zu werden. Der Doktor dreht sich um und er kann sehen, dass Lögi stinksauer ist. Schnell fügt er seinen Aussagen etwas hinzu. Auch die mentale Stärke des Patienten ist enorm. Er traf bei dem Unglück durchweg richtige Entscheidungen. Er weigerte sich schlichtweg zu sterben. Die Einstellung ist im Kasten. Als nächstes sollen Schnittbilder gedreht werden. Da hört Dr. Axel schon plötzlich, wie Lögi von seinem Fahrrad aufsteht. Sie sind noch lange nicht fertig. Er dreht sich um, legt Lögi die Hand auf die Schulter, aber dieser schüttelt den Kopf.
Doktor, ich höre hier nur Robbenmann, Fettschicht, Wunder.
Du bist ein Wunder. Ich bin ein Fischer, der seine Kollegen verloren hat. Was ist mit dem Schuldgefühl, als einziger überlebt zu haben?
Lögi hält Dr. Axelsson fest im Blick, während er sich eine Elektrode nach der anderen abzieht. Axelsson ist sich klar, das war's. Die wissenschaftliche Erklärung seiner Kondition wird dem Menschen Lögi nicht helfen können. Lögi zieht sich die Wollmütze vom Kopf. Es ist ein milder Frühlingstag auf Helmae, 1987. Er steht mal wieder vor der Bäckerei im Sonnenschein. 2 Jahre sind seit dem Unglück vergangen. Lögi hat sich treiben lassen in dieser Zeit. Nach den Untersuchungen hat er eine Weile kaum das Haus verlassen, weil er die Aufmerksamkeit hasste. Aber mit Dr. Axelsson ist er weiterhin in Kontakt, vielleicht sogar befreundet. Seit ihn die Kameras nicht mehr umschwirren, interessiert er sich sogar ein wenig für die Gründe seines Überlebens. Axelsson hat ihm vorgeschlagen, dass Lögi ein paar Kurse an der Uni belegen sollte. Er schaut auf das Paket in seiner Hand. Darin ist der Kuchen, den er Pietro beschrieben hat, kurz bevor dieser sich nicht mehr bewegte. Einer der Gründe, warum sie es an Land schaffen mussten. Fernsehkuchen. Kokos, Butter, Karamell. Lögi greift in die Tüte und bricht ein Stück ab.
Herr Frithorsson, ich grüße Sie.
Hallo. Das ist immer noch so absurd. Wildfremde Menschen grüßen ihn. Den hier kennt er gar nicht. Der ist nicht mal von der Insel. Wieder so einer, der ihn für eine Berühmtheit hält, für ein Wunder. Lögi ist es leid, auf dem Präsentierteller zu stehen. Aber ein wenig hat er sich auch daran gewöhnt. Jetzt wollen sie einen jährlichen Schwimmwettbewerb nach ihm benennen. Sollen sie doch. Lögi widmet sich wieder dem Kuchen. Er riecht so unfassbar gut. Dazu weht eine milde Frühlingsbrise durch das Dorf. Sein Blick schweift in die Ferne. Lögi kann den Hafen sehen und den kleinen Trawler. Viel besser als die Headless A sieht er von weitem auch nicht aus. Lögi wird heute zum ersten Mal seit damals wieder an Bord gehen. Erstmal nur einen Tag dabei sein, sich wieder an das Meer und die Arbeit gewöhnen. So ganz geheuer ist ihm die Idee nicht. Doch dann beißt Lögi in das Kuchenstück und sofort ist wieder alles ein bisschen besser. Dies ist die 2. Folge unserer 2-teiligen Serie Der Robbenmann. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Spielfilm The Deep von Balthasar Kormakür und das Buch Warum wir schwimmen von Bonnie Tsui. Überlebt ist eine Produktion von Wondery für Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Tom Erhardt hat diese Geschichte geschrieben. Das Sounddesign hat Martina Weber gemacht. Produzentin für Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.